Ich grüße euch natürlich auch ganz herzlich von der Ansgar Wetzlar und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und ich habe eine Botschaft aus Johannes Kapitel 2 euch mitgebracht. Die Hochzeit zu Kana. Und stellt euch vor, das ist nach dem Johannesevangelium, ist das so die erste richtige Aktion, die Jesus mit seinen Jüngern macht. Er besucht mit ihnen eine Hochzeit. Johannes Kapitel 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Aber du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Flaschen das wohl ergeben hat, also diese 6 steinernen Krüge. Das waren solche, ich habe da auch so ein Regenfass, da gehen 100 Liter rein, so ein kleineres, also auch so hoch und so breit, ja, und davon 6 Stück und das gibt dann so 800 Flaschen ungefähr, habe ich ausgerechnet. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Bis zum Rand gefüllt. Und das ist eine Geschichte, wo die Jünger etwas von dieser Fülle und von dieser Freude erleben durften, die Jesus uns bringt. Ganz handfest, indem er eine Hochzeitsparty rettet. Der Wein war ausgegangen, war damals ziemlich peinlich. Heute wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen peinlich, aber damals war es richtig peinlich, weil der Wein war das Hauptgetränk und den wollten sich die Leute natürlich geben auf eine Hochzeit. Wenn der ausgeht, dann ist es peinlich, ja. Aber, und deshalb auch die Mutter Jesu, die ihn dann quasi aktiviert, ne, sagt hier, tu doch was. So, es wird nicht ganz klar, woher die Maria jetzt eigentlich den Glauben hatte, dass Jesus so eine Situation retten kann. Vielleicht hat er sowas vorher schon mal gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wendet sie sich an ihn. Und, er weiß ja so ein bisschen zurecht, seine Zeit wäre noch nicht gekommen, aber er tut es dann trotzdem. Ja. Er rettet die Party, er verwandelt Wasser in Wein. Okay. Und an dieser Aktion konnten seine Jünger erkennen, wow, mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun? Es war das, woran sie seine Herrlichkeit erkennen konnten, heißt es hier. Es geschah ein Wunder. Und früher habe ich vor allem daran gedacht, so, dass das Wunder darin besteht, dass Wasser sich in Wein verwandelt. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, ja. Wie soll das gehen, ja? Also, die Diener waren ja auch verblüfft, ne? Sie wussten, woher es kam, aber der andere, der fürs Essen zuständig war, ja, der wundert sich, woher kommt jetzt auf einmal der ganze Wein hierher, ne? Es war ein Wunder. Und ich dachte immer, das Wunder ist vor allem besteht darin, dass sie dieses Wasser sich verwandelt in Wein, also diese chemische Transformation, oder wie man das nennen soll, Aber inzwischen denke ich, dass das Wunder ist auch darin, die Herrlichkeit liegt darin, dass Jesus diese Feier gerettet hat, dass er etwas getan hat. Es hat eine ganz große Tiefe, wenn wir an diesen Wein denken und forschen ein bisschen im Alten Testament und so, dann ist Wein ist ein Kennzeichen, die Freude des Weins ein Kennzeichen der neuen Zeit, die Propheten schon vorhergesehen haben. Zum Beispiel Jesaja 65, der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Also von richtig ausgereiften Wein. Das ist ein endzeitlicher Ausblick auf das Reich Gottes. Das heißt, wenn Jesus hier auf einmal Wasser in Wein verwandelt, macht er deutlich, dass mit ihm das Reich Gottes angebrochen ist. Dass jetzt die Zeit der Fülle Gottes da ist. Dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo aus scheinbaren Mangelsituationen Fülle-Situationen werden können. Und das fand ich so cool, das eben zu hören, auch in den Zeugnissen. Ein paar von diesen Geschichten, ne? Die schlechte Situation auf der Arbeit, eine Mangelsituation, auf einmal kommt Gott da irgendwie rein und ist auf einmal eine Fülle da. Boah, es waren sehr inspirierende Geschichten. Wir haben das vor kurzem auch selbst erlebt in der Familie. Wir hatten ich habe mir überlegt, das war die krasseste finanzielle Anfechtung, die wir hatten. Wir hatten unser Auto verlieren. Wir haben so ein Familienflaggschiff da, so ein Pampers Bomber, so ein Citroen C8. Ja, und brauchen den auch. Wir wohnen in Asta. Wir fahren dreimal am Tag mit dem Auto irgendwo hin oder so und Kinder irgendwo hinfahren und so weiter. So, und dann auf der Auto, wir hatten es verliehen, auf der Autobahn reißt der Zahnriemen, ne? Und ja, ich bin dann da in die Werkstatt und gucken die alle schon so komisch und drucksen da rum. Also die kriegen die Ventile nicht raus und so. Und der eine sagt, ich arbeite seit 30 Jahren hier, so einen Schaden habe ich noch nie gesehen. Ach doch, super, ne? Also Motor total im Eimer. Auto quasi wirtschaftlicher Totalschaden. Oh, krasses Wort, wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, ausgerechnet, ja, wie viel wir dafür bezahlt haben, was wir reingesteckt haben, 8.000, 9.000 Euro in einem Schlag quasi dahin. Ja. Und für uns als Familie war das eine herausfordernde Situation, ehrlich. Wir mussten uns dann irgendwie da zurechtfinden, wie wir die Termine wahrnehmen können und Auto ausleihen und all so Sachen. Aber was cool war, ich habe irgendwie gedacht, Mensch, ich habe jetzt keine Ahnung, ja, wie Gott sich jetzt in so einer Situation verherrlicht. Ja, wir haben dann schon nach neuen Autos geguckt und so weiter. Aber irgendwie hatte ich aber auch jetzt so den Glauben, dass trotzdem noch was Gutes bei rauskommt. Aber ich hatte keine Ahnung, was. Dann dachte vielleicht ein neues Auto und so. Ja, schwierig, aber wir werden es irgendwie überleben. So war so ein bisschen mein Motto. Ne? Und vielleicht macht uns das irgendwie stärker. So. Und dann sagt die Zitrone noch, ja, wir versuchen das mal zu beantragen auf Kulanz, weil das vor dem Wartungstermin gerissen war, ein bisschen vorher. Und das Auto ist 10 Jahre alt und ehrlich gesagt, mit Kulanz, dafür hatte ich keinen Glauben, ja. Dass da sich was regt. Na gut, du hast noch die Quittungen da von den Inspektionen zusammengetrommelt und so weiter. Und wir haben es so eingereicht und irgendwann kriege ich einen Anruf. Zitrone würde uns dann einen neuen, würde uns das auf Kulanz machen. So, was heißt es jetzt? Ja, die besorgen uns einen Motor, aber die haben keinen gebrauchten Motor bekommen. Jetzt kriegen wir einen neuen Motor, ja, so einen Turbodieselmotor. Ich sage so, wie bitte jetzt hier? Das kann doch nicht. Und ich merkte so, wie dieser Verkäufer, der mir das erzählte, dieser Automechaniker, war so richtig stolz drauf. Ja, also sagt er so, ich möchte noch, also will mich ja nicht loben, aber ich habe da einen gewissen Anteil dran. Sag so, wow, okay, ja. Und wir waren echt total platt. Wir haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, ja, weil jetzt unser Auto mehr wert als vorher. Wie geht das? Ich weiß es nicht, ja. Also was ist da gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dir nochmal gefragt, ich sag, wie funktioniert? Und ich merkte, als er uns dann das Auto übergab, er konnte selbst kaum glauben, was da geschehen war. Ich dachte, ja, und wir haben uns dann überschwänglich bedankt und Packungen Schokolade und alles. Ja, war echt total cool. Gott hat mehr als genug. Aus einer Mangelsituation, aus einer Hochzeit, wo der Wein ausgeht, macht Jesus eine Überflusssituation, eine Situation in Fülle. Und wir sagen ja auch, vorhin hat es jemand gebetet, dass wir Leben im Überfluss haben. Ja, Gott hat mehr als genug. Und das ist für uns so schwer zu verstehen. Das ist das Wesen seiner Herrlichkeit. Ja, ich glaube, es ist, wir schauen immer auf das, was wir nicht haben, anstatt uns an dem zu freuen, was da ist. Und es geht um mehr als nur um dieses, das Glas ist halb voll oder leer. Ja, vielleicht kennt ihr das, die einen sehen mehr das halb volle Glas, die anderen sehen mehr das halb leere Glas. Ne? Die einen denken mehr positiv, die anderen denken mehr negativ. Ich glaube, es geht doch um mehr. Es geht um Beziehung. So heißt es auch später, sie glaubten an ihn. Glaubten sie nur, weil er da so einen Trick gemacht hat? Nein, sie vertrauten ihm. Sie vertrauten ihm, dass er Großes tun kann. Das ist es. Wir haben manchmal, da gibt es diesen klugen Satz, ich will ihn einfach nochmal bringen, es geht nicht darum, dass wir einen großen Glauben haben, sondern dass wir einen Glauben haben an den großen Gott. Das ist das ist so ein schöner Satz. Ja, weil er hilft einem so aus der Bredouille, weil manchmal habe ich eine Mangelsituation und dann verbessert sich nicht gleich vielleicht was, obwohl ich gebetet habe. Und dann denke ich schon wieder, jetzt habe ich nicht genug Glauben oder so. Ja, es geht nicht genug, dass wir jetzt mit unserem Glauben irgendwas leisten, sondern dass wir einfach Vertrauen haben in einen großen Gott, dass er es bringt, dass er irgendwie die Situation wieder rumreißen kann. Es fällt uns aber schwer, weil wir in der natürlichen Erfahrung oft Situationen haben, wo es nicht reicht, wo nicht genug da ist. Uns fehlt die Kraft, uns fehlt das Geld, uns fehlen die Ressourcen und es fällt nicht leicht, aber Gott will uns da eine Wendung schenken, von einem Überfluss her zu denken, von einem Gott her zu denken, der Dinge überfließen kann, der 800 Flaschen Wein aus Wasser produzieren kann, ja, der das nimmt, was wir haben, hier auch mit dem Bild gesprochen, und macht was draus. Es fällt uns schwer, weil wir immer denken, wir unsere Lebensrealität, was wir so wahrnehmen, wäre das Letzte, ja, ist es aber nicht. Schau mal, wie Paulus auch spricht, als er über seinen Dienst redet, in 2. Korinther 6, er sagt, wir sind die Unbekannten, aber doch bekannt. Wir sind die Sterbenden, aber siehe, wir leben. Wir sind die Gezüchtigten, aber wir sind doch nicht getötet. Wir sind die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Wir sind die Armen, die aber doch viele reich machen. Wir sind die, die nichts haben und doch alles haben. Wow. Das auf der einen Seite redet er über seinen Mangel, ja, gezüchtigt, sterbend, traurig, arm. Und gleichzeitig redet er über Gottes Fülle. Wir sind arm, aber wir machen viele reich. Boah. Wir haben nichts. Ja. Und ich stelle mir so vor, ich mache das manchmal sehr handfest, so nach einem Schiffbruch oder so, da hast du nichts mehr. Ne? Da ist alles weggespült, weggeschwemmt. Alle Manuskripte und alles treibt irgendwo auf dem Meer. Du hast nichts mehr. Ne? Und doch hat er alles, weil er weiß, was er in Christus hat. Ah, ist das nicht gut? Ich war bei uns in Niedergirmes, hat so einen Laden aufgemacht, Thomas Philips Sonderposten. Da bin ich mal rein, weil ich mal neugierig, was da so gibt. Da habe ich das Gefühl, da gibt's alles. Aber dennoch nichts. Ja. Da gibt's irgendwie alles, ja. Aber irgendwie nichts, was ich gebrauchen kann. Also, das ist ja komisch. Ja, ist genau andersrum wie bei Jesus, ja. Das nichts und doch alles. Genau, König Salomo, der war auch so drauf. Der hatte alles, ne? Der hatte Land, Geld, Bildung, alles, ja, Macht. Und sagt, und trotzdem habe ich nichts, alles nur Windhauch. Letzten Endes muss ich mir auch die Frage stellen, was mit Gott, was mit seinen Geboten. Und Jesus ist genau andersrum. Da haben wir haben vielleicht in der Welt nichts und in ihm haben wir alles. Und aus dieser Fülle heraus dürfen wir leben. Und da ist große Freude, wenn wir so leben. Da bin ich echt von überzeugt. Und dieser Wein ist ein Symbol für Freude, die etwas bewirkt. Und die Freudenzeit ist angebrochen. Wir sind traurig, aber wir freuen uns. Alle Zeit, sagt Paulus. Und auf dieser Hochzeit wurde sich gefreut. Es gab Tanz, es gab Singen. Es ist vielleicht ein bisschen wie beim Fußball, wenn das Spiel gut läuft. Da ist viel Freude am Sieg. Und es ist deshalb lieben, also ich weiß nicht, ich mag Hochzeiten, weil man freut sich mit dem Paar, man freut sich, wie die Braut aussieht und man freut sich, was die da erleben und was über die gesagt wird. Es ist toll. Hochzeiten sind schön. Und diese Hochzeit, auf der auch viel getrunken wurde, ist nun sowas wie die Initialerfahrung der Jünger. Ich denke da die ganze Zeit drüber nach und ich bin damit auch noch nicht durch, ja. Warum macht Jesus das? Aber ich denke, es ist so deutlich, ja. Jesus war ja nicht der Einzige, der Jünger hatte. Damals hatten die Pharisäer zum Beispiel hatten ja Jünger, da gab es ja einige von. Und Johannes der Täufer hatte Jünger und so weiter. Und wie muss der Unterschied gewesen sein, Jünger zu sein bei so einem gesetzlichen, trockenen Pharisäer und bei Jesus, der seine Jünger als erstmal mitnahm auf eine Hochzeitsparty? Die Hochzeit, das wissen wir, ist auch ein Symbol für die letztliche Verbindung zwischen Jesus und uns. Wir werden mal in einer Hochzeit enden, die Hochzeit des Lammes. Die Gemeinde ist seine Braut, Jesus der Bräutigam, das Bild kennt ihr. Von daher gesehen ist in dieser Geschichte ganz viel Tiefe drin. Es geht um den Wein der Freude der Endzeit, es geht um die Hochzeit. Und das sind also Erfahrungen, die Jesus mit seinen Jüngern machen wollte. Aber vielleicht nochmal ein bisschen zum Wein. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich Werbung machen will, ordentlich Wein zu bechern. Oder dass zu Hause jemand vielleicht die Hoffnung hat, meine Wasserkiste hat sich inzwischen in Weinfass verwandelt oder so. Oder? Der Wein hat allerdings ein paar Wirkungen, die die Freude am Herrn und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch haben. Und die möchte ich euch auch nochmal, hochhalten und nochmal zusprechen. Paulus sagt ja auch ganz klar, lasst euch nicht vom Wein erfüllen, sauft euch nicht voll Wein, so Luther schön, ne? Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist die Alternative schlechthin, ja, zum Wein. Und lasst euch vom Geist erfüllen. Dennoch gibt es ein paar Parallelen zwischen der Wirkung von Alkohol und der Wirkung des Geistes, die ich kurz ansprechen möchte. Zum einen geht's um Mut. Ja, Leute trinken, damit sie etwas mutiger sind als sonst. Das ist auch die Funktion des Alkohols bei Feiern. Man möchte ein bisschen hemmungsloser sein, damit ein bisschen mutiger. Zum Beispiel Damen und also Menschen aus dem anderen Geschlecht anzusprechen oder so. Ne? Ist natürlich dann, wenn man ordentlich Wein getrunken hat, ist hallo, ich bin da, das kommt irgendwie nicht so gut. Ne? Aber zumindest die Illusion ist da, dass man mutiger ist. Ne? Was passierte, als der Heilige Geist die Jünger erfüllte? Auch sie wurden mutig. Ja. Auch sie, wir nennen das dann Freimut. Ja. Sie hatten auf einmal Mut, in der Apostelgeschichte lesen wir diese Geschichten, von Jesus zu erzählen. Diese schüchternen Jünger hatten auf einmal Mut. Heißt, wenn wir uns vom Geist erfüllen lassen, wenn wir Freude haben an Jesus, werden wir mutiger, von ihm zu erzählen. Eigentlich der Hammer, dass wir überhaupt diesen Mut brauchen, weil die Botschaft ist ja an sich schon so gut. Ja? Aber wir brauchen den Mut. Ja? Christen sind ein bisschen komisch in unserer Gesellschaft. Ja, die gibt's ja auch noch. Und wenn da jemand das ernst nimmt und dann auch jeden Sonntag in die Kirche geht oder auch noch spendet und was weiß ich alles, dann ist das inzwischen ein bisschen komisch. Also brauchen wir diesen Mut, diese gelöste Zunge, ist auch interessant, ne? Die gelöste Zunge, um von Jesus zu reden. Wir brauchen diese Begeisterung, ja, nicht vom Weingeist, sondern vom Heiligen Geist. Etwas Enthemmung, ja, die ersatzweise dann quasi auch der Alkohol bewirkt. Ja. Wir können aufeinander zugehen, völlig enthemmt in Jesus. Hier war doch eben so ein Ältester, so ein Schüchterner, ne? Ja, aber in Jesus, das werdet ihr sehen, wird er seine Hemmung überwinden. Ist so. Und nicht nur er, sondern wir alle. Dadurch wird Gemeinde was Besonderes. Dadurch hat eine Gemeinde was von einer Party. Dass wir wirklich aufeinander zugehen, auch wenn wir vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Dass wir einander achten als Brüder und Schwestern und so begegnen mit Respekt und allem. Und auch die Leute, die so neu sind, ne? Manchmal steht einer so rum und weiß gar nicht, wohin in so einer Gemeinde. Gerade mal, wenn man wächst, ne? Dann steht dann manchmal so einer, steht dann irgendwie so rum, der ganz neu ist hier und tja, geht auf ihn zu. Eine andere Wirkung ist, dass man Leid besser ertragen kann. Deshalb trinken Menschen auch. Und Jesus spricht ganz klar davon, dass jetzt der Heilige Geist unser Tröster ist. Nicht mehr der Whisky, ne, sondern der Heilige Geist. Kennt vielleicht diese Szene im Westernfilm, wo einer angeschossen mit einer Kugel im Arm kommt, ne? Dann kommt dann sein Kumpel und schüttet ihm erstmal eine ordentliche Ladung Whisky drüber zur Desinfektion, ne? Und dann kommt dann so ein komischer Möchtegern-Arzt, ne? Und so, dann nimmt dann erstmal über die Wunde, so, dann nimmt der noch einen ordentlichen Schluck, ne? Damit er da die Schmerzen aushält, und der Arzt nimmt dann auch noch einen ordentlichen Schluck und dann geht's los, ne? So ungefähr. Also Leid lässt sich besser ertragen mit Alkohol. Aber wir wissen, das ist gefährlich, ja, weil es ein falscher Tröster ist. Ein falscher Tröster. Der Trost des Heiligen Geistes hilft dir auch, die schwierigen Situationen im Leben zu überstehen. Verlass dich drauf und lass nicht los. Lass nicht los, wenn Leid und schwierige Situationen da ist, dass er dich tröstet. Ja, habt Freude an Jesus. Die Initialerfahrung für Gemeinde war eine Party, in der es viel Freude gab, in der es ein Wunder gab. Da wurde niemand geheilt oder so. Das ist auch echt cool, das ist super. Da wurde kein Dämon ausgetrieben, was auch eine klasse Sache ist, ja. Sondern da wurde eine Party gerettet. Dass der Wein ausgeht und die Party droht zu kippen, war ja die Situation damals im Volk Israel. Weil Israel hatte viel Party erlebt mit Gott im alten Bund. Ja, der war da, der hat geredet, zwar alles nicht so einfach, aber er war wenigstens da. Und sie sollten auch immer viel feiern. Aber dann kam diese Phase, wo Gott schwieg. Wo nichts mehr von ihm da war. Und dann kam Jesus und vollbrachte sein Werk. Das werden wir ja nächste Woche wieder feiern. Die Party wurde gerettet. Der Wein, der ausgegangen war, wurde durch einen besseren Wein ersetzt. Der Wein, den Jesus jetzt gemacht hat, und das ist das Lustige in der Geschichte hier, ist irgendwie besser wie der andere vorher. Normalerweise läuft es andersrum. Wenn die Leute anschauen, ein bisschen einen im Tee haben, dann gibt's den billigen Wein, weil sie merken den Unterschied nicht mehr so. Aber jetzt ist es andersrum. Der neue Wein, der Wein, den Jesus bringt, ist besser als der alte Wein. Das Neue, was Jesus bringt, der neue Bund, der neue Deal mit den Menschen, wenn du mir vertraust, wenn du an mich glaubst, wirst du ewiges Leben haben, ist besser noch wie das alte. Auch das ist so ein Bild in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte hier, was es deutlich macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Boah, wie gut haben wir es eigentlich, dass wir so einen großen Gott haben. Ich möchte euch ermutigen und können auch nochmal dafür beten, dass wir sehen, was er tut, dass wir seine Möglichkeiten sehen. Wir haben viel in der Gemeinde auch Momente in der Richtung erlebt. Der David ist hier, ich kürze jetzt einfach ab, ich erzähle die Story ganz kurz. Vor kurzem wir haben immer so einen Heilungs- und Segnungsdienst nach dem Gottesdienst, wo für die Kranken gebetet wird, ganz wichtig. Und der Leiter hat seinen Dienst niedergelegt und wollte die Gemeinde wechseln. Und das ist ja schon wieder so eine Mangelsituation. Ne? Kommt der Pastor ins Rotieren, schon wieder ein Leiter weniger, was machen wir jetzt und so. Aber dann einfach von der Fülle her gedacht, kam ich auf einmal drauf, Mensch, das ist vielleicht jetzt eine Chance. Weil vorher, wir hatten immer mal einen Gottesdienst, wo so viel abging, also ähnlich wie bei euch heute hier so, dass wir nach dem Gottesdienst einfach gesagt haben, wir müssen auch füreinander beten. Oder es war ein Bekehrungsaufruf und es kamen Leute oder es kamen Eindrücke und so weiter. Und wir müssen beten und der Heilige Geist tat was. Und dann merkte ich auf einmal, ich kann ja auch spontan Leute zum Gebet nach vorne holen. Da sind ja eine Menge Leute, die für andere beten können. Und jetzt, wo dieser Leiter seinen Dienst niederlegte, dachte ich, Mensch, das ist jetzt die Chance, das Ganze nochmal ganz neu aufzuziehen und wirklich solche Zeiten, wo Gott nach dem Gottesdienst noch ganz viel tun will, besser vorbereitet zu sein darauf, mit mehr Betern, mit flexibleren Strukturen. Und dann hatte ich schon wieder Mangeldenken, da sage ich, aber wie soll ich denn das jetzt ins Leben rufen? Ja, da habe ich auch keine Zeit für, habe so viel im Moment an der Backe. Und dann sage ich auf einmal wieder, die Fülle sind ja andere Leute. Habe ich mit David davon erzählt, Ältesten davon erzählt. Ruckzuck waren da 3-4 Leiter, die das Ganze in die Hand genommen haben. Und jetzt läuft es seit ein paar Wochen. Und es sind echt schon Heilungen, Bekehrungen, alles Mögliche in diesem neuen Team. Gebetsteam nennen wir das einfach, passiert. Und für mich war es einfach nochmal eine Lektion, wirklich an die Fülle zu denken, die in Gemeinde da ist. Und nicht immer zu denken, hier mangelt's. Wir kommunizieren das so oft, also ich bin ja gerade am Lernen, ne? Nicht so, wir brauchen Mitarbeiter, brauchen Geld, brauchen dies, das. Bedürfnisse äußern ist ja gut, aber wir müssen auch immer sehen, was schon da ist, das Potenzial, was da ist, an Menschen, an Möglichkeiten, an dem vor allem, was Jesus tun will. Er kann sogar aus Wasser, kann er sogar Wein machen, und diesen Glauben brauchen wir. Den wünsche ich euch auch für den Gemeindeaufbau hier. Weil hier geht's ja richtig ab und da ist ganz viel Potenzial da, und glaubt einfach dran, dass Jesus Großes tun kann. Das ist das Wichtigste. Lasst euch nicht von Mangelerscheinungen, wie jetzt dem Platzmangel, ist ja auch ein echt cooles Problem, da wünschen sich manche Gemeinden, ja, von irgendwas abhalten, sondern denkt an die Möglichkeiten, die Jesus hat. Jo, Amen. Amen. Lass uns noch beten. Jesus, wir danken dir, dass bei dir alle Fülle ist, dass bei dir alles möglich ist, und du siehst uns, wie schnell wir das immer aus dem Blick verlieren. Siehst uns, wie wir von Mangelsituationen uns einschüchtern lassen. Aber danke, dass du da Veränderung schenken willst. Wir wollen dich kennen und lieben und immer besser kennenlernen. Und schenk auch, dass es wirklich in unseren Alltag ankommt. Und ich freue mich hier über die Stories, die wir heute hier gehört haben, dass es wirklich schon da ist. Ja, segne diese Gemeinde, ja. Lass sie noch ganz viel mit dir erleben. Lass sie deine Freude und Fülle erleben. Amen.